ARD.
So, Studio ist nach der kleinen Winterpause wieder enteist. Ich würde sagen, kann losgehen.
Die USA nehmen Venezuelas Staatschef gefangen. Was dahinter steckt?
Anschlag aufs Berliner Stromnetz. Warum Tausende wohl noch tagelang im Dunkeln sitzen?
Und trockener Januar. Was bringen alkoholfreier Sekt und Co.?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen, heute ist Montag, der 5. Januar. Julia Barth und Moritz Zacho starten mit euch in die neue Woche und natürlich auch ins neue 15-Minuten-Podcast-Jahr. Und wir wünschen euch und allen, die ihr gern habt, alles Gute für 2026.
Ja genau, frohes Neues euch allen. Darf man, glaube ich, auch offiziell noch sagen an Tag 5 des Jahres.
Ja, würde ich auch sagen. Da sind wir noch sehr legal unterwegs. Am Samstag bin ich aufgewacht und habe dann von der Tagesschau die Eilmeldung aufs Handy gekriegt. Die USA haben gerade den Präsidenten eines anderen Landes entführt. Und ich dachte, Moment, warte mal, lese ich das gerade wirklich richtig?
Ja, es klingt so ein bisschen nach einem wilden Hollywood-Film, ist aber tatsächlich genauso passiert am Wochenende in Venezuela. Da sind US-Spezialeinheiten mitten in der Nacht in der Hauptstadt Caracas gelandet, haben den Präsidenten dort, Nicolas Maduro, und seine Frau geschnappt und nach New York gebracht.
Und die letzten Meter ist er dann noch ganz öffentlichkeitswirksam mit einem Hubschrauber an der Freiheitsstatue vorbeigeflogen. Und da in New York sitzt Maduro jetzt im Gefängnis und soll vor Gericht gestellt werden, unter anderem wegen Verschwörung zum Drogenterrorismus. Das werfen ihm die USA vor.
Das ist echt ein Ding. Hat es so auch noch nicht gegeben, dass da ein Land einfach in ein anderes reinspaziert und den Staatschef gefangen nimmt. Die Aktion war wohl monatelang vorbereitet. Spione haben Maduro überwacht. Die USA haben sogar sein Anwesen nachgebaut, wo dann US-Elite-Soldaten den Einsatz trainiert haben. Also wirklich Hollywood-Material. Mhm. Wir erklären mal, warum das passiert ist, ob Trump sowas überhaupt darf und was das auch für uns hier in Deutschland bedeutet.
Erstmal ist ja Venezuela ziemlich weit weg von uns, liegt im Norden von Südamerika an der Karibikküste zwischen Brasilien und Kolumbien und wird seit mehr als 10 Jahren von Nicolas Maduro regiert. Der ja, gilt weltweit auch als Diktator.
Er hat unter anderem Wahlen gefälscht, seine politischen Gegner ins Gefängnis gesteckt und sein Land auch wirklich gegen die Wand gefahren. Die Menschen dort leiden unter Hunger und Armut, Millionen sind auch schon geflohen. Und die USA haben Maduro schon eine ganze Weile auf dem Kieker. Habt ihr hier bei uns auch in den Nachrichten gehört, dass das US-Militär in den vergangenen Wochen immer wieder Boote vor der Küste Venezuelas angegriffen hat, die mit Drogen beladen gewesen sein sollen.
Und den Überfall auf Maduro begründen die USA jetzt eben damit, dass sie sagen, der Mann ist kein Präsident, sondern ein Krimineller, der im großen Stil mit Drogen handelt und die dann zu uns in die USA durchschleust. Deshalb haben sie ihn jetzt wie ein Mafia-Boss verhaftet. Ich weiß nicht, wie viele Bilder ich am Wochenende gesehen habe, wo er in New York in Handschellen und auch noch in Badelatschen vorgeführt wurde. Und der Prozess gegen Maduro und seine Frau, der soll dann heute in den USA beginnen.
Und die USA behaupten eben, dieser Mann überflutet unser Land mit Kokain. Viele Beobachter glauben allerdings, dass vor allem was anderes dahinter steckt, und zwar Öl. Venezuela ist nämlich das Land mit den größten Ölreserven der Welt. Die haben sogar mehr als Saudi-Arabien.
Und viele vermuten, dass die USA eben genau daran wollen. US-Präsident Trump hat auch schon angekündigt, wir schicken jetzt unsere Firmen hin und die bringen das Öl dann wieder zum Laufen. Unter Maduro ist da nämlich nicht mehr so viel gefördert worden. Und die USA sagen, wir schaffen da jetzt erstmal Ordnung. Das heißt aber natürlich auch, dass sie sicherstellen, dass die USA in puncto Öl das Sagen haben und eben nicht China oder Russland, mit denen Maduro durchaus dicker war.
Mich hat ja ganz unabhängig von den möglichen Motiven beschäftigt, da lässt Donald Trump einen anderen Regierungschef festnehmen. Darf der das einfach so?
Ja, gute Frage. Tatsächlich sagen da viele Rechtswissenschaftler, das darf er nicht. So eine Operation verstößt gegen das Völkerrecht. Ein Land darf nicht einfach in ein anderes einmarschieren und dann den Präsidenten mitnehmen. Die USA verteidigen sich damit, dass sie sagen, wir haben hier keinen Krieg angefangen, sondern das war ein Polizeieinsatz, um ein Verbrechen vor Gericht zu bringen.
Trotzdem werden da so ziemlich alle Regeln gebrochen, auf die sich die Welt mal geeinigt hat. So sehen das zumindest viele Völkerrechtler, die halt auch sagen, wenn das Schule macht, dann könnte theoretisch jedes Land mit entsprechender Macht mal eben die Führung eines anderen abholen, einfach weil ihnen deren Gesicht nicht gefällt.
Tja, und egal wie problematisch Maduro auch ist oder wie illegal seine Politik, Völkerrechtler sind sich weitgehend einig, dass so ein massiver Militäreinsatz gegen einen souveränen Staat, und das ist Venezuela ja, einen klaren Rechtsbruch darstellt.
Nur wenn die USA jetzt mit so einem Beispiel vorangehen, könnten sich andere eben auch fragen, muss ich mich denn dann noch ans Völkerrecht halten? Und das ist wahrscheinlich auch davon abhängig, ob den USA jetzt jemand auf die Finger klopft.
Die Europäische Union und auch die Bundesregierung reagieren bislang auf jeden Fall eher zurückhaltend. Die EU sagt zumindest, das venezolanische Volk muss jetzt über seine Zukunft entscheiden können, in Klammern, und nicht die USA. Aber die EU befindet sich da auch ein bisschen in der Zwickmühle. Auf der einen Seite stehen demokratische Werte und das Prinzip, dass ein Staat souverän ist und seine eigenen Entscheidungen treffen kann.
Ja, und auf der anderen Seite sind wir hier aber auch sehr auf die USA angewiesen und es will sich nicht wirklich jemand mit Trump verscherzen. Das hätte wirtschaftliche Folgen, könnte aber zum Beispiel auch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine zum Problem werden.
Kommen wir mal zurück zu uns nach Deutschland. Im Südwesten von Berlin dauern die Weihnachtsferien für viele Schülerinnen und Schüler ein bisschen länger, unfreiwillig allerdings. Eigentlich wäre die Schule heute wieder losgegangen, aber weil nach wie vor tausende Haushalte und damit eben auch Schulen und Firmen ohne Strom sind, fällt der Unterricht aus.
Für die Schüler vielleicht ganz schön, die Eltern dürften sich nicht so sehr drüber freuen. Schuld an der Situation ist ein Brandanschlag auf die Stromversorgung in Berlin. Seit Samstagmorgen haben zehntausende Berliner in den Stadtteilen Nikolassee, Wannsee, Zehlendorf und Lichterfelde keinen Strom mehr. Kompletter Blackout.
Ich bin froh, dass ich Montag arbeiten darf. Und ja, da ist Strom. Ich bin im Krankenhaus, von daher ein Glück. Aber genau, ist keine schöne Situation.
Ich fahre jetzt erstmal ein paar Stationen, dass ich Internet habe und dann kann ich mal ein bisschen was schreiben.
Ich komme gerade aus der Pflegeeinrichtung, wo meine Schwiegermutter ist. Sie haben auch keinen Strom. Die haben gerade heldenhaft 100 schwerstbedürftige Menschen umgesiedelt sozusagen in andere Pflegeheime. Also was das ausgelöst hat, Wahnsinn.
Ja, wirklich Wahnsinn. Und die Situation da gerade zeigt, wie verwundbar wir ohne Strom sind. Handyempfang gibt's eben auch an vielen Stellen nicht mehr, weil da Funkmasten ausgefallen sind.
Mittlerweile konnten schon einige Tausend wieder ans Stromnetz angeschlossen werden, aber rund 31.000 Haushalte und viele Firmen warten immer noch. Und die Behörden schätzen, dass der Strom spätestens Donnerstag wieder für alle da sein soll.
Die Ursache für diesen großen Stromausfall ist ein Brandanschlag auf eine Kabelbrücke über den Teltow-Kanal in der Nähe eines Kraftwerks. Da wurden mehrere Kabel beschädigt und diese kleine Kabeltrasse, die hat eben für die Energieversorgung eine große Bedeutung, wie wir jetzt an diesem Stromausfall sehen.
Wer macht sowas?
Ja.
Welche einzelnen Personen hinter dem Brandanschlag stecken, das weiß die Polizei zwar noch nicht, aber es ist ein Bekennerschreiben aufgetaucht und da deutet vieles darauf hin, dass eine linksextremistische Gruppe dahinter steckt. Die nennt sich Vulkangruppe und das Bekennerschreiben wird vom Staatsschutz auch als authentisch eingestuft.
Darin steht, wir haben heute Nacht das Gaskraftwerk in Berlin-Lichterfelde erfolgreich sabotiert und der Angriff auf das Gaskraftwerk ist ein Akt der Notwehr und der internationalen Solidarität mit allen, die die Erde und das Leben schützen.
Und noch ein Zitat aus dem Schreiben. Bei den weniger wohlhabenden Menschen in dem Südwesten Berlins entschuldigen wir uns. Bei den vielen Besitzern von Villen in diesen Stadtteilen hält sich unser Mitleid in Grenzen. Zitat Ende.
Die Gruppe will also laut eigener Aussage bekämpfen, dass durch die starke Nutzung fossiler Energien die Erderwärmung verstärkt wird, die wiederum Regionen der Welt unbewohnbar mache.
Die Gruppe soll auch schon für andere Brandanschläge in Berlin und Brandenburg verantwortlich sein. Wir erinnern uns beispielsweise das Tesla-Werk in Grünheide.
Während die Polizei jetzt versucht, die Täter zu ermitteln, arbeitet der Berliner Netzbetreiber daran, den Strom wiederherzustellen. Das dauert teilweise auch deshalb so lange, weil da ganz neue Kabel verlegt werden müssen. Bei ein paar tausend Häusern hat es schon ganz gut geklappt. Die haben seit gestern wieder Strom, darunter im Übrigen auch ein Pflegeheim, wo es ja nochmal besonders wichtig ist.
Total. Um die vielen anderen Menschen aber wieder mit Strom zu versorgen, müssen sich die Arbeiter an einem Umspannwerk erstmal in den gefrorenen Boden baggern. Dann schneit es ja auch noch, ne? Das kommt noch dazu. Das ist alles nicht so einfach und der Netzbetreiber sagt aber, bis Donnerstag sollte das geschafft sein.
Unsere Kurznachrichten.
Im Ferienort Grand-Montana in der Schweiz hat es ja in der Silvesternacht ein schweres Unglück gegeben. Mittlerweile ist klar, wer bei dem Brand in einer Bar ums Leben gekommen ist. Alle 40 Todesopfer sind identifiziert worden. Darunter sind viele Schweizerinnen und Schweizer, aber auch Menschen aus dem europäischen Ausland. Bei der Silvesterparty waren vor allem junge Leute. Die Hälfte der Opfer war minderjährig.
In der Ostsee sind schon wieder Unterseekabel beschädigt worden. Vor Finnland hat ein Schiff offenbar kilometerlang seinen Anker über den Boden schleifen lassen, bis es dann mal ein Kabel erwischt hat. Auch vor Estland ist wohl ein Schiff die Ursache für den Schaden gewesen. In beiden Fällen geht es um Datenkabel.
Bei einem spektakulären Bankeinbruch in Gelsenkirchen vor ein paar Tagen könnten die Diebe deutlich mehr aus Schließfächern geklaut haben als bisher angenommen. Der Schaden könnte bei über 100 Millionen Euro liegen. Mehrere Bankkunden sagen wohl, dass sie mehr als eine 500.000 Euro in ihren Schließfächern gelagert hatten. Die Diebe hatten unbemerkt ein Loch in die Wand des Tresorraums gebohrt und sehr viele Schließfächer ausgeräumt. Habe ich gestern ein sehr schönes Zitat von Podcast-Kollege Micky Beisenherz gelesen. Jeder, der versucht, Dry January korrekt auszusprechen, klingt so, als hätte er schon 8 Kurze drin.
Nochmal bitte.
Dry January. Das ist furchtbar. Ja.
Also Dry May oder Dry September, das wäre auf jeden Fall einfacher gewesen. Aber Dry January, das liegt natürlich näher nach der ganzen Festtagsvöllerei und den Weihnachts- und Silvesterfeiern, die ja oft auch mit sehr viel Alkohol verbunden sind. Die Idee ist schon ein bisschen älter. Zu so einem richtigen Trend hat sich der trockene Januar mit einer britischen Gesundheitskampagne mittlerweile aber entwickelt. Die ist 2013 gestartet, die Kampagne.
Ich mache da dieses Jahr tatsächlich auch mit. Letztes Jahr habe ich das ein wenig antizyklisch im Februar mal ausprobiert und war echt angetan. Und dieses Jahr mache ich eben den Dry January mit. Oder damit es nicht ganz so betrunken klingt, alkoholfrei im Januar. So kann man es ja auch
Übrigens,
sagen.
Übrigens, Dry February ist auch nicht viel
nicht leichter.
Heißt ja auch nicht mehr, dass du komplett auf Sekt, Bier oder Wein verzichten musst. Inzwischen gibt es ja richtig viele alkoholfreie Alternativen auf dem Markt. Aber wir haben uns gefragt, können die was und sind die wirklich gesünder?
Was wir auf jeden Fall festhalten können, Alkohol ist nicht gesund. Nach den neuesten Erkenntnissen der Weltgesundheitsorganisation sind schon ein Glas Wein oder eine Flasche Bier am Abend schädlich. Und so ein Monat konsequente Pause, die bringen schon wirklich was. Laut Wissenschaft kann sich in der Zeit die Leber nachweislich erholen, auch Entzündungen von Magen oder Haut gehen weg. Und schon nach einer Woche klappt es bei vielen auch mit dem Schlafen besser.
Klingt eigentlich so, als sollte man nur noch mit den alkoholfreien Alternativen arbeiten. Ich persönlich mag ja alkoholfreies Weizen sehr gerne, vor allem im Sommer. Aber auch beim Sekt gibt es inzwischen eine ziemliche Auswahl. Das heißt dann entalkoholisierter Schaumwein oder schäumendes Getränk aus Entalkohol.
Die deutsche Sprache ist, die kann was.
Schäumendes Getränk aus entalkoholisiertem Wein. Das klingt erstmal nicht so sexy und beim Geschmack hapert es für viele dann auch noch.
Nee, tut mir leid, schmeckt nicht. Dann trinke ich eine Apfelschorle.
Da fehlt irgendwie so eine Würze, fehlt da drin.
Ja, mir geht das mit alkoholfreiem Wein so. Da habe ich noch keinen gefunden, der so schmeckt, dass ich nicht lieber eine Saftschorle trinke. Und das bilden wir uns nicht ein, dass das anders schmeckt. Das ist auch so. Beim Sekt zum Beispiel ist das hier der Grund.
Bei der Herstellung von solchen Produkten muss man bedenken, dass wir in der Regel den Alkohol unter einem Vakuum entziehen. Das machen wir, weil das möglichst schonend ist. Wenn wir unter einem Vakuum arbeiten, dann verlieren wir die Kohlensäure, die letztendlich für den Sekt maßgeblich ist.
So erklärt das Matthias Schmidt, Önologe an der Hochschule Geisenheim, also Weinwissenschaftler. Die Kohlensäure wird danach zwar wieder dazugegeben, aber den Geschmack von alkoholhaltigem Sekt, den kriegt man dadurch eben nicht wieder hin.
Das ist der Nachteil. Ein Vorteil ist aber, bei diesem Prozess der Entalkoholisierung verliert so ein Sekt auch ordentlich Kalorien. Der wird zwar dann oft nochmal nachgesüßt, aber im Verhältnis zur Alkoholvariante hat so ein Glas alkoholfreier Sekt gerade mal ein Drittel der Kalorien. Ein Gramm Alkohol enthält nämlich 7 Kalorien, ein Gramm Zucker aber nur 4. Kurz gesagt, wenn der Alkohol aus dem Sekt raus ist, dann sind auch die Kalorien raus, selbst wenn da nochmal ein bisschen nachgesüßt wird.
Alles ist allerdings nicht gesund am Alkohol ohne Alkohol. In solchen Getränken steckt nämlich oft ein ganzer Haufen Zusatzstoffe. Die werden dann mit so E-Nummern auf der Flasche angezeigt, mit denen dann quasi versucht wird, den Alkohol nachzuahmen, erklärt unser Weinwissenschaftler Matthias Schmidt.
Das können wir nicht mit einem Stoff so einfach ersetzen. Und deshalb haben wir oftmals bei solchen alkoholfreien Alternativen eine ganze Reihe von Stoffen, die eben versuchen, den Alkohol gut oder mehr oder weniger ähnlich zu ersetzen.
Damit es dann am Ende eben doch so nah wie möglich ans Original rankommt, vom Geschmack her.
In diesem Sinne, Prost. Wenn ich so nach draußen gucke, dann ist dieser Januar allerdings alles andere als trocken. Also zumindest wettertechnisch hat das Jahr sehr feucht und auch frostig angefangen. Aber auch sehr schön mit Schnee. Bei mir in Hannover ist alles zugeschneit.
Ja, so pudergezuckerte Landschaften haben wir, glaube ich, in ganz vielen Ecken Deutschlands gerade. Und die sind ja auch wirklich schön. Nicht ganz so schön ist, dass es dann oft auch glatt auf den Straßen ist. Das kann heute im Übrigen vor allem in der Nordhälfte wieder der Fall sein. Also schön aufpassen, wenn ihr unterwegs seid.
Werde ich gleich machen, wenn ich zurückfahre. Ja, bleiben wir aber nochmal bei den schönen Seiten dieses Wetters. Die haben ja am Wochenende auch viele genossen, zum Beispiel bei mir im Harz in Niedersachsen im Skigebiet Wurmberg. Da lagen gestern fast 50 Zentimeter Neuschnee.
Ekstase. Ich weiß nicht, ich bin süchtig. Ich mag Snowboarden und nutze jede Gelegenheit.
Es ist nicht wie in den Alpen, aber es ist trotzdem etwas, ne? Also.
Na, für Ekstase reicht der Winter hier in Köln noch nicht. Aber dafür komme ich hoffentlich auch morgen unfallfrei ins Studio, um mit dir die neue Podcast-Folge aufzunehmen.
Das wäre schön. Ich freue mich schon mal drauf. Bis morgen.
Macht's gut.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.